Hallo und herzlich willkommen zum dritten Podcast vom Vologen Paul. Einen ganz großen Dank an diesen riesen Rücklauf, den es gab auf die letzten beiden Podcasts. Das freut mich unglaublich und gibt mir hohe Motivation, weiterzumachen. Gab ganz viele Nachrichten, Dankesbekundungen und vor allem, was ich mich am meisten gefreut habe, hat viele Leute, die es gleich umgesetzt haben und früh morgens draußen waren, um nach dem ersten Vogel zu lauschen. Und ich bin sehr gespannt, wer Erfahrung gesammelt hat mit der Unterscheidung zwischen Gesang und den Rufen. Das Thema vom letzten Podcast, die Übung. Und wenn du nicht in der Lage bist, Ruf und Gesang komplett zu unterscheiden oder dir einfach nicht sicher bist, dann lass es und lausch auf den Vogel, wo du dir sicher bist. Weil wie schon beim letzten Podcast gesagt, manchmal ist es gar nicht so einfach. Bei einer bestimmten Gruppe von Sängern muss man erstmal den Gesang mehr verstehen, um ihn als solchen zu erkennen. Bei den Melodikern, die wir hatten, ist es relativ einfach, weil dort Tatsache sowas wie so ein richtiges Lied vorgetragen wird. Bei den vielen Rückmeldungen ist mir auch aufgefallen, wie unterschiedlich die Zeiten sind, wann der erste Vogel gehört wird. Und auch das zeigt mir wieder, wie variabel und abwechslungsreich Natur ist und wie wenig diese berühmte Nabu-Vogeluhr funktioniert, von denen immer wieder Leute sprechen, dass genau um diese Zeit der und der Vogel singt. Meine Erfahrung ist, dass es in allen Gebieten sehr unterschiedlich sein kann mit geringen Abweichungen, aber mit großen Abweichungen, aber dass es schon sowas gibt wie eine Gemeinsamkeit. In bestimmten Zeiten singen bestimmte Vögel zuerst, wenn wir das große Bild uns anschauen und das pauschalisieren. Was auf jeden Fall, ich mag es aber mehr, auf die Ausnahmen zu schauen. Und wir scheinen da tatsächlich eine Ausnahme zu sein, weil ich habe von niemandem gehört, dass der als erstes Ringeltaube gehört hat. Und bei uns ist jetzt der dritte Tag in Folge, wo die Ringeltaube als allererstes morgens wach war und gerufen hat. Ein zweites Phänomen, was ihr vielleicht feststellen werdet oder schon festgestellt habt, ist, es gibt so einen Vogel, der präsenter scheint als andere. Das hat, glaube ich, mit sehr vielen verschiedenen Dingen zu tun, mit Tageszeit, mit Jahreszeiten und natürlich mit der Landschaft, in der du dich bewegst oder in den Gebieten, in denen du unterwegs bist. Und unser präsentester Vogel hier gerade am Platz ist das Rotkehlchen. Das ist das ganze Jahr über da. Dann auch Teilzieher, einige ziehen im Land umher, haben keine festen Plätze. Und das in den letzten Tagen ist es überall erstens total sichtbar. Es ist häufiger im Vogelhaus zu sehen bei uns als in der Winterzeit. Und da noch kein Grün ist an den Büschen und Sträuchern, ist es draußen im Wald oder bei uns auf dem Platz überall zu sehen und am frühen Morgen auch sehr deutlich zu hören mit seinem wunderschönen Gesang. Wir nennen das Rotkehlchen, es hat bei uns so einen Spitznamen, wir nennen das Rotkehlchen bei uns auch den zarten Sänger. Oder wie der Brandenburger sagt, der zarte Sänger. Weil sein Gesang wird beschrieben als ein perlender, herabfallender, leichter Gesang. Und mein Bild dazu in meinem Kopf, um mir den Gesang zu merken, ist wie so ein Gemälde, was entsteht, ich sehe vor meinem inneren Auge so einen Bergbach, der leise, zart vor sich hin plätschert über moosüberwachsene Steine. Und die einzelnen Wassertropfen perlen von Stein zu Stein und das Sonnenlicht bricht sich in den einzelnen Tropfen, in all seinen Spektralfarben. Und dieser Gesang ist jetzt sehr präsent und sehr deutlich zu hören. Die werden später feststellen, dass wenn eine Amsel in der Nähe sitzt oder viele, viele andere Vögel gleichzeitig singen, geht dieser Gesang schnell unter. Also wenn wir in einem riesen Klangvolumen sitzen, ist es manchmal schwer, diese zarten Stimmen der Rotkehlchen herauszuhören. Und für mich gehört dieses Rotkehlchen, dann kommen wir zurück zu diesen drei Gruppen, mit denen wir gestern angefangen haben, gehört das Rotkehlchen eindeutig zu dieser Gruppe der Melodiker. Die Merkmale nochmal wiederholend, zu der Melodiker sind es ein melodischer, abwechslungsreicher, flötender Gesang, der variiert wird von Strophe zu Strophe. Das heißt, die Strophenlänge, die Intensität und vor allem die Abfolge der Töne wird jedes Mal anders vorgetragen. Und das ist beim Rotkehlchen auch nicht so leicht rauszuhören, weil es sehr schnell singt und weil es so eine zarte Stimmen- und Tonlage hat. Und das Rotkehlchen ist deswegen ganz ein besonders super Vogel, weil es hervorragend geeignet ist für die Vogelsprache, denn es hat einen ganz ausgeprägten, markanten Luftalarm, ein sehr hohes Zieh und es hat einen ganz ausgeprägten, leicht erkennbaren Bodenalarm, ein Schnickerick, Schnick, Schnickerick. Und diese Vögel interessieren uns vor allem, weil uns interessiert nicht so dringlich die Artenvielfalt, um unsere Live-List zu vervollständigen, was den Naturschutz angeht, natürlich schon. Sondern uns interessieren die Vögel, die an vielen Orten wiederzuerkennen und aufzufinden sind, um die genau kennenzulernen, um die erstmal gut zu verstehen, damit wir wissen, was sich in den versteckten Hecken und Sträuchern noch so abspielt, dass unserem Auge verborgen bleibt. Also Rotkehlchen, ein klassischer Melodiker, der für viele Sachen, was die Vogelsprache angeht, nutzbar ist. Und bevor wir auf die nächste Gruppe schauen, ich denke immer wieder darüber nach, warum eigentlich Vogelsprache lernen, warum eigentlich sich mit den Vögeln beschäftigen. Für mich steht es außer Frage, diese Frage grundsätzlich zu beantworten, weil das ist pure Freude und pure Leidenschaft. Aber ich habe immer wieder mit Leuten zu tun, bei denen das nicht so ist, denen es auch sehr schwer fällt. Und gerade für die Leute ist es wichtig, eine hohe Notwendigkeit zu kreieren. Bei unseren Vorfahren oder auch heute noch in ganz, ganz vielen Gebieten auf dieser Erde, ist die Frage nach der Notwendigkeit sehr leicht zu beantworten. Es gibt zwei Gründe, die es ganz wichtig machen, auf die Vögel drumherum zu hören. Der eine Grund lautet Hunger. Und der andere Grund lautet Angst. Hunger nach Essen, um nah an meine Beutetiere ranzukommen, wenn ich es auf fleischliche Nahrung abgesehen habe. Entschuldigung. Und der zweite Grund Angst, um selber nicht gefressen zu werden. Diese Notwendigkeit, die haben wir heute nicht mehr so dringlich. Aber es gibt gerade jetzt in dieser äußerst merkwürdigen Krisenzeit, wirklich eine einzigartige Situation, die ich so in meinem Leben noch nicht erlebt habe, ist, glaube ich, die hohe Notwendigkeit, dass die Vögel oder das Lauschen auf die Vögel uns zwingen, in den Moment anzukommen und absolut im Hier und Jetzt zu sein, um mitzubekommen, was um uns herum passiert und letztendlich uns darauf zurückbringen, was ist gerade wesentlich. Und was ist gerade echt? Weil Natur ist echt, unverblümt, wertfrei und direkt. Und wenn ein Vogel singt, dann singt er in dem Augenblick und der hilft uns, absolut in der Gegenwart anzukommen. Wenn wir uns voll reingeben in das Hören und in das Genießen und Durchdringen dieser Klänge, dann ist da keine Zukunft und dann ist da auch keine Gegenwart. Und dann fühlen wir vielleicht auch ein klein bisschen von dieser Welt, in der die Vögel sich befinden. Denn die befinden sich absolut im Jetzt, in jedem Augenblick. Weil bei denen wiederum absolut ihr Leben davon abhängt, weil sie fressen müssen und weil sie nicht gefressen werden wollen. Gehen wir weiter vom Rotkehlchen zur nächsten Gruppe, die anfänglich für viele ein bisschen schwer ist. Und erinnert euch, diese Gruppen, da sprechen wir nur über die Lautäußerung der Gesänge. Wenn du also in der Lage bist, Gesang und Ruf zu unterscheiden und dir sicher bist, es handelt sich hier um einen Gesang, das heißt, der Vogel wiederholt immer wieder sein Lied, entweder abwechslungsreich oder in einem bestimmten Rhythmus oder in ähnlicher Art und Weise vorgetragen, dann und von einer Warte aus, mit einer bestimmten Körperhaltung, die Präsenz zeigt, oft mit einer kleinen Show noch dazu, wie der Star, der einen wilden Tanz aufführt, mit seinen Flügeln schlägt, seinen Kopf nach hinten schmeißt, die Dorngrasmücke, die aufsteigt und sich trudelnd herabfallen lässt, die Feldlerche, die in der Luft steht. Ja, also Gesang plus Gehabe ist eindeutig ein Zeichen von: Hier ist mein Revier, hier bin ich präsent. Ein klares Signal an die Frauenwelt: Hier, los geht's. Wir tun das, was für uns wichtig ist, was für uns ansteht im Frühling, nämlich unsere Arterhaltung, und geben uns voll komplett der Liebe und unserer Zweierbeziehung für die nächsten paar Monate hin. Wenn du also in der Lage bist, den Gesang zu erkennen, dann hast du durch diese drei Gruppen die Möglichkeit, die Gesänge etwas genauer zu definieren. Und bevor du gleich anfängst, die Art bestimmen zu wollen, kannst du sie erstmal in so Unterkategorien reinpacken. Und das fällt vielen Leuten schon schwer, bestimmte Grundstrukturen in den Gesängen zu erkennen. Deswegen ist es wichtig, höre genau hin, aber auf der anderen Seite verallgemeinere auch. Es geht darum, eine Grundstruktur in einem Gesang zu erkennen und wiederzuerkennen und am Anfang noch nicht so sehr auf die individuellen Unterschiede zu achten, außer du bist fortgeschritten und kennst die Art schon sehr genau, dann ist es genau der richtige Weg für dich. Aber anfänglich erstmal zu verallgemeinern: Und was ist die Grundstruktur dieses Gesanges? Und wir haben bei uns hier einen Vogel, der nie richtig weg war im Winter. Es sind auch Teilzieher, die sich viel durchs Land bewegen. Aber jetzt auf unserem Platz, so würde ich sagen, mitbestimmt für die Signatur unseres Platzes sind. Sehr markant. Und gleichzeitig möchte ich diesen Vogel heute noch genauer vorstellen, weil der Lieblichvogel, wie meine Tochter Aniluka immer sagt, von meiner jüngsten Tochter ist. Und ich frage sie immer: Und wie macht dein Lieblingsvogel? Und dann sagt sie: Mein Lieblingsvogel macht: Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Ja, viele von euch werden diesen Gesang kennen. Es ist die Goldammer. Auf Englisch ist es nicht ganz so romantisch. Da sagt sie: A little bread with no cheese. A little bread with no cheese. Ich habe letztes Jahr gehört, dass man den Unterschied zwischen alten Individuen und jungen Individuen unterscheiden können soll anhand der Tonlage des Liebs hinten, des letzten Tones. Also: Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Wäre ein junges Individuum: Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Tief am Ende wäre ein altes Individuum. Schwer für mich jetzt, das zu belegen und nachzuweisen, da bräuchte man Genetik für, weil anhand der Optik ist ein alter Vogel nicht von einem jungen Vogel zu unterscheiden. Aber wenn du ein Individuum richtig gut kennst, dann schon an deren Verhalten. Ja? Verhält es sich weise, ist es wahrscheinlich ein erfahrener Vogel. Verhält es sich etwas fahrlässig, würde ich mal sagen, sein eigenes Leben angeht oder das Leben seiner Brut, dann handelt es sich wahrscheinlich eher um ein jüngeres Individuum. Und wir nutzen diesen Vogel für die zweite Gruppe. Wir nennen sie die Melorhythmica, früher Harmonica. Und nochmal, das Muster von dieser zweiten Gruppe ist eine stetige Wiederholung des gleichen Motivs, das hier und da abgewandelt wird. Ja, da fehlt mal die hintere Silbe, das Lieb wird weggelassen. Oder ja, bei den älteren Goldammern sinkt es hinten ab, bei den jüngeren steigt es am Ende auf. Ja, jedes Individuum hat eine unterschiedliche Tonlage oder manchmal auch ein klein bisschen andere Geschwindigkeit. Aber das Grundmuster ist, wenn wir das zeichnen würden in die Luft, ist Pause. Pause. Etwas längere Pause, ich ändere meine Warte, fliege auf einen anderen Baum. Und wenn ich dieses Muster aufzeichnen würde in Punkt- oder Strichform, wie so ein Herzfrequenzmesser, und könnte ich fast mich erst von links nach rechts bewegen, um aufzuzeichnen. Pause, Pause und so weiter. Und dann mich wieder zurückbewegen und würde ähnliche Pausen und ähnliche Strophenabfolgen treffen und wieder an den gleichen Ort zurückkommen, an dem ich angefangen habe mit meiner Aufzeichnung. Und diese stetige Wiederholung, gleichzeitig das gleiche Motiv, ähnliche Tonlage, ähnliche Abfolge und eine Mischung aus einem rhythmischen Gesang und einem melodischen Gesang, das zeichnet diese Gruppe aus. Und da passen eine ganze Menge Vögel rein in diese Gruppe und es sind witzigerweise immer Vögel, die gut mit einem Satz zu verbinden sind. Also man kann oft auf den Gesang sich einen Satz draus ausdenken. Gestern haben wir aufgehört mit dem Buchfink. Das ist mein Baum. Geprägt von Max. Dann, wenn ihr in Vogelbücher schaut, dort die Gesänge beschrieben werden, findet ihr sehr unterschiedlich, je nach Region. Ich habe ein Vogelbuch, das ist über 2 Seiten beim Buchfink beschrieben, was er denn sagt in menschlicher Sprache. Da geht es los mit ich schreibe an die Regierung. Brandenburger Dialekt hinten mit dem Hör. Ich schreibe an die Regierung. Ich bin der Reitergeneral. Ich bin der Reitergeneral. Ich mag das Würzigbier. Ich mag das Würzigbier. Ja. Und all diese Sätze, was die ausdrücken, ist eine Beschreibung des Musters dieses Gesanges. Das heißt, es ist so ein abfallendes, vom Klangvolumen her sehr volles, wohlklingendes, auch schmetternd vorgetragenes, mit einem verschnörkelten Ende am Ende. Und dieses ist das Würzigbier, Reitergeneral, Regierung. Ja. Und achtet mal drauf, dieses Muster zu erkennen. Also wiederholt der Vogel sein Motiv, und zwar immer das gleiche Motiv. Kann ich da einen Satz drauf packen? Und bildet mal witzige Sätze, die für euch passen. Mit dem Hintergrund, wenn ich diesen Vogel mir gut eingeprägt habe durch meinen Merksatz, dann kann ich an einem anderen Ort oder am nächsten Tag am gleichen Ort diesen Vogel wiedererkennen. Und dann kann ich beginnen, seine Rufe mir einzuprägen, mich mal vielleicht mehr in die Nähe bewegen oder hinsetzen, um den zu Gesicht zu bekommen und ihn dann bestimmen zu können und ihn entweder selber einen Namen zu geben oder den Namen zu benutzen, der in der heutigen Zeit häufig in den Büchern benutzt wird. Wenn du in alte Bücher guckst, findest du da oft auch andere Namen. Andere Sätze, einen Satz hatten wir gestern und vorgestern schon, das ist die Gudrun, die Ringeltaube. Hör gut zu, Gudrun, du. Die Türkentaube, etwas kürzer. Hör zu, du. Und hör. Die trinkt definitiv keinen Whisky, raucht auch keine Zigarre. Die klingt ganz klar und hoch. Hör zu, du. Hör zu, du, hör zu, du. Der Gartenbaumläufer, danke an Tim für diesen wunderbaren Satz. Bist du verrückt oder was? Bist du verrückt oder was? Und so könnt ihr da rangehen und euch zur Aufgabe machen, einen Melorhythmiker in eurer Gegend zu entdecken und herauszukriegen, wer ist es? Es wird einer von diesen häufigen Vögeln sein. Wenn du in offener Landschaft dich bewegst oder da, wo viele Hecken und Büsche sind, Streuobstwiesen, wirst du höchstwahrscheinlich auf die Goldammer treffen. Wenn du eher im Wald unterwegs bist, wirst du höchstwahrscheinlich den Buchfink oder einen Gartenbaumläufer treffen. Schauen wir uns noch, werfen wir noch einen kurzen Blick auf die dritte Gruppe. Das ist die Gruppe der Rhythmiker. Und bei den Rhythmikern, der präsenteste Rhythmiker und auch einer der klassischsten Rhythmiker ist der Zilpzalp, von denen jetzt durch die vielen Rückmeldungen ganz klar ist, okay, er müsste eigentlich in allen Gebieten zurück sein und auch am Singen, weil er wird gehört und er wird gesehen, obwohl es mit dem Sehen bei dem Zilpzalp keine leichte Sache ist, weil er hat noch zwei optisch sehr identische Geschwister. Der hat noch den Fittes, den wir auch den weichen Buchfink nennen, und den Waldlaubsänger, die beide aber noch nicht da sind. Das heißt, wenn du jetzt einen typischen KBV, einen kleinen braunen Vogel, irgendwo durchs Geäst hüpfen siehst, der dazu noch und da, di, da, da, da. Ja, in diesem Rhythmus ungefähr vorträgt, handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Zilpzalp. Und Rhythmiker, weil keine klare Melodie erkennbar ist. Kein Melorhythmiker, weil er die Länge seines Gesanges und auch die Abfolge des Rhythmuses, also die Abfolge der Töne und der Geschwindigkeit, sehr stark variieren kann. Ja, und ein anderer klassischer Rhythmiker, der überall schon seit, was haben wir jetzt, fast Ende März, schon mindestens seit 2 Monaten deutlich rauszuhören ist, ist die Kohlmeise. Oder die Blaumeise. Und die Blaumeise lohnt es sich, weil die sieht man ja auch viel und die erkennt man leicht, weil sie hat so einen blauen Kopf und so einen ganz kleinen zarten Schnabel und auch einen schwarzen Streifen auf gelbem Grund auf seiner Brust, aber viel kleiner als die Kohlmeise. Die ist auch sehr viel sichtbar, gerade auch sehr territorial, weil die anfängt jetzt schon zu brüten. Blaumeise lohnt sich extrem, weil die Blaumeise für mich super Vogelsprache-Vogel für alles, was durch die Luft fliegt. Wir hatten gestern einen schönen klassischen Luftalarm hier bei uns auf dem Hof mit einem hohen Zieh, wahrscheinlich vom Rotkehlchen oder von der Amsel. Das ist schwer akustisch zu unterscheiden. Und die kann dieses hohe Zieh auch, aber sie nutzt oft ihren Gesang als Zeichen dafür, da fliegt irgendwas durch die Luft. Und das hat sie gestern gemacht, mit dem Unterschied, dass der Gesang schneller, intensiver und ein bisschen höher, gepresster vorgetragen wird. Also es klingt dann so. Ja, sie nutzt quasi ihren Gesang, nur auf andere Art und Weise vorgetragen, als Luftalarm. Und die ist so ein bisschen hysterisch für mich, die Blaumeise, weil die wirklich alles anzeigt, was durch die Luft fliegt. Also egal, ob da eine Krähe fliegt, eine Taube, eine schnell hektische Amsel, die Blaumeise reagiert extrem schnell und ist sehr verlässlich, dass sich hier irgendwas durch die Luft bewegt. Doch wie es so oft ist, wenn wir da draußen sind, ob das wirklich gestern ein Luftalarm war, der ausgelöst wurde durch einen Sperber, durch einen Habicht, durch einen anderen Beutegreifer, der aus der Luft den kleinen Singvögeln gefährlich werden kann, konnte ich gestern nicht beweisen, nicht belegen, weil ich nichts gesehen habe. Also lausche ich erstmal, nehme erstmal wahr, da ist ein Luftalarm. Das heißt, hohe Ziehtöne gepaart mit Stille. Drumherum, andere Vögel hören auf zu singen. Das ist ein klares Zeichen von einer Unterbrechung der Baseline, wie wir sagen, oder der Grundstimmung. Und irgendwas hat es ausgelöst. Und wenn ich in dem Augenblick nicht sehen kann, oder nicht genau belegen kann, was das ist aus meiner vorherigen Erfahrung, dann lasse ich es. Dann nehme ich einfach wahr, hier war irgendwas. Und beim nächsten Mal höre ich wieder genauer hin und warte auf den glücklichen Moment, wenn ich dann den Auslöser sehe. Und hier habt ihr auch schon versteckt einen klaren Hinweis, was euch vogelsprachetechnisch der Gesang sagt. Neben der innerartlichen Botschaft, die die Männchen dort kundgeben, ist das Gegenteil vom Gesang, nämlich nicht singen, Stille, ein klares Signal, irgendetwas ist gerade anders, irgendwas hat sich verändert. Ja, und es muss manchmal nichts Großes sein und diese Art der Veränderung, die gilt es herauszufinden, die kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Du solltest aber wissen, wann ist es denn normal oder typisch für diesen Vogel, dass er singt, um dann feststellen zu können, wann ist es untypisch. Oder wann ist seine Baseline verändert oder gebrochen für einen kurzen Zeitraum. Oh, jetzt sind wir schon richtig weit. Jetzt habe ich schon wieder völlig die Zeit aus den Augen verloren, wie das so passiert. Danke an Marco Buller, der hat geschrieben, ich könnte dir stundenlang zuhören, aber ich will euch nicht überstrapazieren für heute, denn morgen geht's weiter. Jetzt kommt eure nächste Übung. Wir haben den ersten Vogel gehört. Da haben wir festgestellt, boah, da ist ganz schön viel Sound da draußen. Dann haben wir uns gestern mit der Aufgabe beschäftigt, mal genauer hinzuhören und sich mit der Frage zu beschäftigen, was ist der Unterschied zwischen Gesang und Rufen? Wenn du den Unterschied hörst und siehst oder siehst, dann ist jetzt die nächste Übung, wenn du einen Gesang herauskristallisieren kannst oder merkst, da singt ein Vogel die ganze Zeit und wenn es für dich passt, kannst du den vielleicht auch noch benennen und sagen, das ist doch ganz klar so ein Melorhythmiker nach den Merkmalen, die wir vorhin besprochen haben. Oder das ist ganz klar ein Melodiker, wahrscheinlich eine Amsel. Oder das ist ganz klar einer von diesen Rhythmikern. Dann ist jetzt die Übung, dich zu fragen, wo ist der zweite der gleichen Art? Weil meistens, wenn ein Vogel singt, ist mindestens noch ein zweiter zu hören. Nicht immer, aber in vielen Fällen. Und wenn du den hast, geh weiter und frag dich, wo ist der dritte? Wo ist der vierte Vogel? Und dieses Spiel kannst du jedes Mal, wenn du einen Gesang herauskristallisieren konntest und einem Individuum zugeordnet hast, ja, erkannt hast, dieser Vogel singt, zweitens, und das ist derselbe Vogel, der da singt. Dieses Individuum singt da. Wie bei uns, unsere Amsel, die hat den Namen Anselm. Das ist der Hortner von meinen Kindern in der Schule. Und unser Amselbock Anselm, wenn der singt, ist der sichtbar auf der Scheune oben und dann ist ganz klar, da singt jetzt Anselm. Und dann stelle ich mich hin und denke, okay, Anselm singt, wo ist die nächste Amsel? Und wenn ich die gehört habe mit meinem Ohr und klar positionieren konnte, frage ich mich, wo ist denn die dritte? Und so weite ich meine Wahrnehmung immer weiter heraus in die Landschaft, um so weit wie möglich hören zu können und meine Wahrnehmung extrem in die Landschaft auszudehnen. Okay, ich bin gespannt, was ihr für Erfahrungen macht mit dieser Übung und ich freue mich total über Fragen, die ihr habt zum Thema Vogelsprache oder zum Thema aktuelle Neuigkeiten aus der Vogelwelt gerade. Und wenn ihr Fragen stellt, bitte nicht in die Telegram-Gruppe, weil sonst der Chatverlauf so ewig lang wird. Sondern schreibt mir privat eine Nachricht oder eine Nachricht per Mail. Kontakt über meine Internetseite Wildnisschule Hoher Fleming. Und stellt eure Fragen und häufige Fragen, die auftauchen, können wir gerne auch in diesem Podcast dann besprechen. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Mitmachen. Und nun ist's wieder mal Zeit. Fenster auf. Oder Tür auf und raus mit euch. Die Vögel warten. Tschüss, sagt die Singdrossel.